SWR 2 aktuell.
Die Woche der Diplomatie geht zu Ende. Nach dem heutigen Treffen zum Ukraine-Konflikt in Genf gibt es Signale für weitere Gesprächsbereitschaft zwischen Russland und den USA. Das RKI will offenbar weg von den Inzidenzzahlen als wichtigstem Maßstab für die Beurteilung der Corona-Lage. Auch darum geht es in dieser Sendung. Außerdem, Friedrich Merz sollte die CDU nach seiner Wahl zum Parteichef nicht nach rechts rücken. Das fordert Ex-Generalsekretär Ruprecht Polenz gleich im SWR-Tagesgespräch. Das sind einige der Themen bis 6:30 im Studio. Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. US-Außenminister Blinken hat Moskau nach dem Krisengespräch mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov erneut eindringlich vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Man stehe fest an der Seite der Ukraine und werde ihre Souveränität und territoriale Integrität unterstützen, so Blinken heute in Genf. Russland hat noch einmal beteuert, keinen Einmarsch in das Nachbarland zu planen. Der Westen müsse seine, so wörtlich, russlandfeindliche Hysterie beenden. Das hat der russische Außenminister Lavrov erwidert. Trotzdem sehen beide Bereiche für eine mögliche Zusammenarbeit, heißt es aus Genf, berichtet Katrin Hondl.
Heftiger Wind fegte am Vormittag um das President Wilson Hotel am Genfer See. Aber drinnen im Konferenzraum ging es wohl weit weniger stürmisch zu, als manche befürchtet hatten. Nice to meet you. Schön, Sie wiederzusehen. So begrüßte US-Außenminister Blinken seinen russischen Amtskollegen Lavrov. Handschlag. Und dann lief alles schneller als geplant. Schon nach 1,5 Stunden verließ die US-Delegation das Hotel.
The discussion today with Minister Lavrov was frank and substantive.
Offen und substanziell sei das Gespräch gewesen, sagte Blinken danach. Auch Lavrov sprach auf seiner separaten Pressekonferenz im Anschluss von einem offenen und nützlichen Gespräch. Es war ein ehrliches Gespräch mit Antony Blinken und wir sind uns einig, dass ein vernünftiger Dialog aufrechterhalten werden muss. Er hoffe, so Lavrov, dass die Emotionen zurückgehen, obwohl es dafür natürlich keine Garantien gebe. Auch Blinken sagte, man sei sich einig gewesen, dass der diplomatische Prozess weitergehen müsse. Der US-Außenminister bestätigte, was zuvor Lavrov angekündigt hatte, dass die USA in der kommenden Woche schriftlich auf die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien in Osteuropa reagieren werden. Danach solle es weitere Gespräche geben, sagte auch Lavrov. Wir warten auf Antworten der USA. Danach gibt es wieder Kontakte, so Lavrov. Präsident Putin sei immer bereit, mit US-Präsident Biden zu sprechen. Das müsse aber ernsthaft vorbereitet werden. Russland fordert von den USA und ihren Verbündeten unter anderem, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Eine solche Garantie schloss Blinken erneut aus. Beim Selbstbestimmungsrecht von Staaten gebe es keinerlei Verhandlungsspielraum, sagte er. Blinken wiederholte auch seine Warnung vor massiven Konsequenzen, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren.
We've been clear. If any Russian military forces
Wenn irgendwelche russischen Militärkräfte die ukrainische Grenze überschreiten, werden die Vereinigten Staaten und unsere Partner und Verbündeten schnell, hart und mit vereinten Kräften reagieren. Russlands Außenminister wiederum wiederholte die russische Beteuerung, ein Einmarsch in die Ukraine sei überhaupt nicht geplant. Einen großen Durchbruch hatten beide Seiten schon vor dem Gespräch am Vormittag ausgeschlossen. Nun ist aber zumindest klar, dass die Gespräche weitergehen werden, sobald die schriftliche Antwort der USA auf die russischen Forderungen vorliegt. Erst dann, so sagte es Lavrov, könne er sagen, ob man sich auf dem richtigen Weg befinde oder nicht. Aus Genf, Katrin Hondl.
Die Corona-Inzidenz geht mit der Omikron-Variante auch bei uns deutlich in die Höhe. Aktuell liegt sie in Deutschland bei 703. Die Tausender-Marke dürfte bald erreicht sein. Langsam kommt es zu Problemen mit dem Testen. Die Labore sind am Anschlag, mal ganz abgesehen davon, dass immer noch viele über 60-Jährige noch nicht geboostert sind. Aber mit den hohen Inzidenzen kommen auch andere Probleme. Labore können ab einer vierstelligen Inzidenz zum Beispiel, praktisch nicht mehr nachverfolgen. Deswegen scheint beim Robert-Koch-Institut ein Umdenken stattzufinden, was den Umgang mit den Zahlen angeht. Entscheidend solle die Krankheitsschwere werden und die könne man mit anderen Instrumenten abschätzen, so das RKI bei einem Pressegespräch. Johannes Schmidt-Johansen aus unserer Datenredaktion war bei dem Gespräch dabei. Mit welchen Daten will das RKI denn dann arbeiten?
Es gibt Erfassungen über ausgewählte Krankenhäuser und auch Arztpraxen, die sozusagen Diagnosecodes einsammeln, um ein Lagebild über Krankheiten im ganzen Land erfassen zu können. Und dieses Instrument kann man eben sehr gut nutzen, um abzuschätzen, wie weit verbreitet bestimmte Krankheiten in Deutschland sind. Und das wird jetzt eben auch wieder verstärkt eingesetzt werden, wenn wir uns in die Richtung bewegen, dass die Pandemie irgendwann zur Endemie wird. Aber im Moment sind wir noch nicht so weit. Das heißt, die akute Bekämpfung der Corona-Pandemie ist eben immer noch notwendig. Und damit ist es nur ja ein Setting von weiteren Indikatoren, die jetzt dazukommen, um die Lage beobachten zu können.
Also dieses Panel gibt es schon zum Beispiel zur Erfassung von Grippezahlen.
Genau, das ist was, was seit mehreren Jahren bereits praktiziert wird. Das ist jetzt nicht neu aufgebaut worden. Das heißt, man hat daraus eben auch schon Erfahrungswerte und kann damit souverän umgehen. Man muss also nicht was Neues für diese Pandemie erfinden. Aber es ist eben auch nichts, was dann eben jetzt punktgenau auf die Corona-Pandemie passt.
Bisher war ja immer die Hospitalisierungsinzidenz ein weiterer wichtiger Hinweis auf den Pandemieverlauf. Warum greift man nicht schwerpunktmäßig darauf zurück?
Da hat sich der Meldeverzug nicht verbessert. Das heißt, wir sehen eben nicht zeitnah, wie viele Menschen ins Krankenhaus kommen, sondern das hat einen Zeitverzug von 2 bis 3 Wochen. Und damit wird die Lage immer unterschätzt über die Hospitalisierungsinzidenz. Und das war eigentlich seit Einführung sofort bekannt. Wir haben das im August aufgedeckt und seitdem hat sich die Lage da in keinster Weise verbessert. Hospitalisierungsinzidenz ist also im Nachhinein was, was man sehr schön anschauen kann, aber für tagesaktuelle oder wöchentliche Betrachtungen und Trends ist es nicht geeignet.
Also bisher ging es um alle Infektionen, jetzt soll es um die Erfassung der Menschen mit Corona-Symptomen gehen. Wie zuverlässig ist denn die Datenerhebung auf der Basis?
Im Moment ist sie sehr unzuverlässig, denn diese Datenbasis entsteht in den Gesundheitsämtern. Das heißt, da müssen Leute wirklich angerufen werden, die infiziert sind. Und jemand muss fragen, haben Sie Symptome, wie geht's Ihnen, wie ging es Ihnen gestern? Und das muss dann dokumentiert sein. Bei der aktuellen Inzidenz, bei 100.000 Fällen und mehr pro Tag, kann man das natürlich nicht mehr machen. Und deswegen sinkt diese Informationsqualität. Wir wissen bei den allerwenigsten Fällen nur noch, welche Symptome sie zeigen.
Und was ist denn dann der Vorteil gegenüber den bisherigen Inzidenzerhebungen?
Der Vorteil bei diesem Panel ist, dass man eine gewisse Dunkelziffer ausschöpfen kann. Das heißt, das hilft ein wenig, die Probleme, die wir jetzt durch die Meldeinzidenz kriegen, weil wir sie nicht mehr voll erfassen können, ein wenig auszugleichen.
Das klingt aber auch nicht so, als könnte man mit diesen neuen Verfahren oder mit diesen neuen Zahlen besser zurechtkommen.
Das ist so, denn diese Zahlen haben 2 Limitationen. Zum einen sind sie nicht aktueller, sondern sie haben einen Zeitverzug von 1 Woche. Wir wissen also heute, was letzte Woche in den Arztpraxen und in den Kliniken passiert ist. Und zum anderen sind sie nicht regionalisierbar. Das heißt, die Lage in Deutschland ist ja im Moment recht unterschiedlich. Im Norden ist Omikron schon seit 2, 3, 4 Wochen aktiv und auf einem sehr hohen Niveau. Hier bei uns im Süden beginnt die Welle erst gerade richtig zu rollen. Und das kann man eben in diesen Zahlen nicht abbilden, weil man es nicht auf den Landkreis runterbrechen kann. Und damit eignen sich diese neuen Indikatoren nicht, um vor Ort zu steuern, wie man mit der Pandemie umgehen will. Und auch nicht auf Landesebene kann man damit steuern. Deswegen, wir werden uns weiterhin mit der Inzidenz beschäftigen müssen.
Das Robert-Koch-Institut scheint bei der Bewertung der Inzidenzzahlen umzudenken. Informationen waren das von Datenredakteur Johannes Schmidt-Johansen. Juristische Schlappe für die baden-württembergische Landesregierung. 10 Tage ist es her, dass sie das bisherige Stufensystem der Corona-Beschränkungen ausgesetzt hat. Stattdessen wurde die Alarmstufe 2 mit ihren harten Einschränkungen für Ungeimpfte eingefroren, sprich auf unbestimmte Zeit verlängert. Grün-Schwarz hoffte so, Zeit zu gewinnen angesichts der heranrollenden, viel zitierten Omikron-Wand. Dagegen klagte ein ungeimpfter Student, der sich durch die Alarmstufe 2 von Präsenzveranstaltungen an der Uni ausgeschlossen sah. Die Mannheimer Richter gaben ihm heute recht. Dieses Einfrieren der Alarmstufe 2 ohne Berücksichtigung der 7 Tage Hospitalisierungsinzidenz, die war rechtswidrig. Iris Volk, Landespolitik-Korrespondentin in Stuttgart, wie reagiert denn die Landesregierung auf dieses Urteil?
Also klar ist jetzt schon, die Stufenregelung der Corona-Verordnung wird wieder greifen. Also die grundsätzliche Logik, dass wenn die Zahlen sinken, dann auch die Maßnahmen angepasst werden, das kommt wieder. Aber wie genau die Stufen künftig ausgestaltet werden, das ist noch nicht klar. Da will die Landesregierung nämlich noch die Ministerpräsidentenkonferenz am Montag abwarten. Es zeichnet sich aber ab, dass vor allem die Hospitalisierungsinzidenz künftig eine besonders wichtige Rolle spielen könnte. Also die Frage, wie viele Corona-Infizierte pro Woche denn eigentlich ins Krankenhaus kommen.
Geklagt hatte ja ein Student wegen der Auswirkungen der Alarmstufe 2 an den Hochschulen. Was gilt denn dann kommende Woche an den Unis?
Ja, bei dem VGH-Beschluss ging es ja konkret um Präsenzveranstaltungen an Universitäten. Das Gericht ist da der Ansicht, dass die Landesregierung Ungeimpfte nicht einfach ausschließen kann. Und darauf hat das Wissenschaftsministerium heute reagiert. Und das Ministerium hat bekannt gegeben, dass ab Montag an den Hochschulen die 3G-Regel gilt. Also mit Test, mit tagesaktuellem Test kommen dann auch Ungeimpfte wieder rein. Und Kontrollen sollen stichprobenartig stattfinden oder bei kleineren Veranstaltungen soll auch vollständig kontrolliert werden. Vor Ort gilt FFP2-Maskenpflicht, wenn es um Veranstaltungen in Innenräumen geht. Und diese Maskenpflicht gilt auch dann, wenn Abstand eingehalten werden kann.
Die Rede ist ja von einer juristischen Schlappe für die Landesregierung. Sehen Sie das genauso?
Das kann man so sagen. Aus juristischer Sicht war das Vorgehen der Landesregierung da einfach nicht sauber. Eine Regierung kann nicht eine Stufenregelung aufstellen und dann, wenn sich die Bedingungen ändern, sich einfach selber nicht mehr dran halten und sagen, das gilt jetzt so nicht mehr, wir gehen nicht auf die nächste Stufe zurück. Rein inhaltlich, also aus Pandemie-Gesichtspunkten gesehen, war es zwar wahrscheinlich richtig, die strengeren Regeln noch beizubehalten, denn die Situation hat sich ja durch Omikron tatsächlich verändert und es war einfach unklar und ist ehrlich gesagt immer noch unklar, wie gefährlich diese neue Variante jetzt eigentlich ist. Aber die Regierung hätte sich eben zumindest die Mühe machen müssen, ihren Stufenplan dann an Omikron und an diese neue Situation anzupassen. Einfach zu beschließen, dass das jetzt eingefroren wird und dass alles einfach so bleibt, da hat es sich die Landesregierung zu einfach gemacht.
Das Einfrieren der Alarmstufe 2 ohne Berücksichtigung der 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg war rechtswidrig. Informationen waren das von Iris Volk, Landespolitik-Korrespondentin in Stuttgart. Die CDU hält morgen ihren eintägigen Bundesparteitag ab. Dabei soll Friedrich Merz, der bei einer Mitgliederbefragung 62% der Stimmen bekommen hat, zum Parteichef gewählt werden. Er lag weit vor seinen Mitbewerbern Röttgen und Braun. Das Ganze auf dem Online-Parteitag. Dieses Ergebnis muss dann noch per Briefwahl bestätigt werden. Im SWR-Tagesgespräch nun der ehemalige Generalsekretär der CDU und langjährige Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz. Herr Polenz, Friedrich Merz wird dem konservativen Flügel Ihrer Partei zugerechnet. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn, dass die CDU unter einem Parteichef Merz von der politischen Mitte, also der Linie von Ex-Kanzlerin Merkel, abrückt und zu einer wirtschaftsorientierten Partei rechts von der Mitte wird?
Es gibt sicherlich unter den Anhängern von Friedrich Merz den Wunsch nach einer solchen Verschiebung. Ich glaube aber, dass Friedrich Merz klug genug ist, dem nicht zu entsprechen, weil den Raum, den die Union in der Mitte freimachen würde, über den würden sich natürlich SPD und Grüne sehr freuen. Deshalb kommen ja auch von dort gelegentlich Ratschläge, die CDU müsse doch wieder konservativer werden. Die sind aber eher etwas vergiftet. Wichtig ist, dass die Partei sich breit aufstellt, so wie man eben früher wusste. Auf der einen Seite ist Herr Dregger als Fraktionsvorsitzender verkörpert so das Konservative in der CDU. Auf der anderen Seite war Herr Blüm, der verkörperte das Soziale, auch teilweise das Liberale. Und von da bis da ging die Union noch ein bisschen drüber raus, aber damit war klar, das ist die CDU als Volkspartei. Ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen.
Ja, das war vielleicht auch ein bisschen das Problem der Wiedererkennbarkeit. Sie haben jetzt auch ganz konkrete Namen genannt. Es hängt wohl sehr stark an Personen. Wie kann denn die CDU sich dahingehend besser aufstellen?
Ja, es ist ja so, dass Medien, um jetzt überhaupt politische Inhalte zu transportieren, natürlich sie an Personen festmachen. Man schreibt ja jetzt nicht abstrakte Aufsätze in der Regel. Und da wäre es wichtig und ist es wichtig, dass sich eben der Wirtschaftsflügel, um ihn mal so zu nennen, positioniert. Es müsste ein entsprechendes gegenüber von der sozialen Seite geben. Wichtig ist eben auch hier, es müssen ein, zwei Gesichter sein, die dann sozusagen markieren die Position, die es hier eben auch in der Union gibt, die dort auch vertreten ist. Und das wird das Geschick sein von Friedrich Merz, solchen Personen auch Raum und die Möglichkeit der Sichtbarkeit zu geben.
Jetzt ist natürlich die Frage, am Wochenende wird Friedrich Merz sehr wohl als CDU-Chef gewählt werden. Muss denn der Parteivorsitzende auch Fraktionsvorsitzender im Bundestag sein, so wie es Merz offenbar ja auch anstrebt? Oder macht vielleicht doch eine Ämterteilung Sinn?
Also ich verfolge natürlich, dass auch Herr Brinkhaus gerne Fraktionsvorsitzender bleiben möchte. Ich will da auch mich jetzt nicht über so ein Interview da einmischen. Ich glaube aber schon, dass in der Situation, in der die Union jetzt ist, der Parteivorsitzende auch eine klare Basis im Parlament braucht. Er muss eigentlich derjenige sein, der auf Regierungserklärungen des Bundeskanzlers antwortet.
Vielleicht nochmal zum Verhältnis zur CSU, auch Teil der Union. Während des Wahlkampfs lief es ja gelinde gesagt nicht optimal. Die Unterstützung von CSU-Chef Söder für den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Laschet ließ zu wünschen übrig. Es gab viel Kritik daran. Muss denn die CDU ihr Verhältnis zur bayerischen Schwesterpartei überdenken?
Ich glaube, es muss vor allen Dingen die CSU verstehen und große Teile haben es ja auch Herrn Söder gesagt, dass das so unmöglich war. Verstehen, dass wir nur gemeinsam und geschlossen Erfolg haben. Das schließt natürlich nicht aus, dass man zu unterschiedlichen Themen auch mal abweichende oder andere Auffassungen jeweils hat. Aber wichtig ist, dass die Menschen erkennen, das sind Parteien, die wollen gemeinsam etwas erreichen und stehen sich nicht dauernd gegenseitig auf den Füßen, wie das leider seit 2015 der vorherrschende Eindruck war. Söder hat das dann nach 2017, nachdem er die Quittung in der bayerischen Landtagswahl dafür bekommen hat, durch ein rechtmäßiges Abschneiden, geändert. Er ist dann, wenn ich so sagen darf, rückfällig geworden im Bundestagswahlkampf. Und er ist selber darauf angewiesen, jetzt im Hinblick auf die bayerischen Landtagswahlen, dass es ein geschlossenes Bild der Union gibt. Und das, denke ich, wird auch genügend wirken, dass es dann auch so kommt.
Merz und Söder sind ja beide Alpha-Tiere. Vielleicht passt das auch ganz gut zusammen dann.
Naja, also das wird man sehen. Es gibt eigentlich ein großes gemeinsames Interesse, den Erfolg zu haben und auch eigentlich die Einsicht, dass man das nicht zerstritten schafft. Gerade bürgerliche Parteien, denen nehmen die Anhängerinnen und Anhänger sehr übel, wenn sie das Gefühl haben, die streiten nur sich und gucken gar nicht auf das, was eigentlich für das Land jetzt getan werden muss. Also ich hoffe, dass diese Einsicht trägt und der Aufbruch, der jetzt von diesem Bundesparteitag ausgehen soll, soll ja auch seine Sog- und Schubkraft entfalten.
Ja, vor allem im Hinblick auch auf die 4 Landtagswahlen, die anstehen. 3 der 4 haben CDU-geführte Regierungen. Wie relevant sind denn diese Wahlen für den neuen Parteichef, für seine Akzeptanz?
Ja, zunächst mal sind sie natürlich sehr bedeutsam für die Gleichgewichte in Deutschland. Bisher war es immer so, dass der Bundesregierung auch durchaus andersfarbig, wenn ich das mal so ausdrücken darf, regierte Länder gegenüberstanden. Und mit dieser Grundbalance ist Deutschland eigentlich gut gefahren. Für die Partei ist es natürlich außerordentlich wichtig, dass die 3 Bundesländer, in denen wir die Ministerpräsidenten stellen, verteidigt werden. Das gilt dann natürlich auch für Friedrich Merz. Aber ich war immer bei denen, die jetzt nicht alles an einer Person festmachen wollen. Aber es wird ganz sicher so sein, dass die meisten Medien die ganze Frage auch als eine Art Lackmustest für Friedrich Merz, hat er Erfolg oder hat er keinen, festmachen. Ich glaube, es geht natürlich auch um das, was die Parteien in den Ländern geleistet haben. Wir haben mit Hendrik Wüst, Herrn Hans und im Norden mit Herrn Günther erfolgreiche junge Ministerpräsidenten. Also die stehen schon auch für was.
Sagt der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir aufgezeichnet. Das Ampelkabinett kam am späten Nachmittag zu seiner ersten Klausur zusammen und zwar nicht wie üblich im fernen Schloss Meseburg. Wegen Corona musste das heute im Kanzleramt stattfinden. Inhaltlich ging es vor allem um die deutsche G7-Präsidentschaft und die Energiewende. Aber über allem steht das Teambuilding der neuen rot-grün-gelben Regierung. Philipp Eckstein live in Berlin. Zunächst mal zum Inhaltlichen. Was hat denn die Regierung vor, um die G7-Präsidentschaft mit Leben zu füllen?
Ja, also die Bundesregierung hat heute deutlich gemacht, Olaf Scholz hat deutlich gemacht, dass es vor allem um das Thema Klimaschutz gehen soll bei der Präsidentschaft, die Deutschland ja seit Januar innehat. Bei dieser Gruppe der 7 führenden demokratischen Industrienationen, da gibt es eine Idee, zu der man sagen muss, die ist nicht ganz neu. Die hatte Deutschland auch letztes Jahr schon einmal öffentlich vorgestellt, einen sogenannten Klimaclub zu gründen. Da geht es etwas darum, dass sich Industrienationen zusammentun und sich wechselseitig unterstützen beim Thema Klimaschutz, bei neuen Initiativen, aber auch, dass man sich versichert, dass man sich eben keinen Wettbewerbsvorteil dadurch verschaffen möchte, dass man beispielsweise etwas langsamer voranschreitet. Das ist eines der Themen, was Deutschland während seiner Präsidentschaft in diesem Jahr groß auf die Agenda setzen möchte und da hofft, dass es eben viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet. Ein zweites Thema dieser G7-Präsidentschaft wird das Thema Gesundheit sein. Stichwort Corona-Pandemie, klar, auch das wird die Welt weiter beschäftigen.
Also Energie, Klimawandel, ganz großes Thema, aber auch die Energiewende bei uns. Inwieweit hat denn das Kabinett da heute noch mal Konkreteres besprochen?
Ja, also man möchte vor allem Themen, das große Thema ist Tempo, Tempo, Tempo. Man möchte Genehmigungs- und Planungsverfahren deutlich beschleunigen, also dass man beispielsweise Stromnetze schneller ausbauen kann, dass man Windkraftanlagen deutlich schneller aufstellen kann, als das bislang Thema ist. Das ist ein Thema, was allen dreien heute bei dieser PK sehr, sehr wichtig war bei dieser Pressekonferenz. Da haben sie betont, dass man sich auf verschiedenen Ebenen geeinigt hätte, beispielsweise auch um Zugstrecken schneller bauen zu können. Da wurden jetzt noch keine konkreten Ergebnisse verkündet. Es gibt allerdings das Versprechen, dass noch im ersten Halbjahr, also bis spätestens Juni, konkrete Gesetzesvorschläge vorliegen sollen, wie man einfach Bürokratie entschlanken kann, auch Digitalisierung vorantreiben kann, dass eben mehr Tempo gemacht werden kann beim Thema Ausbau der erneuerbaren Energien.
Die erste Klausur des neuen Kabinetts dient ja auch der Selbstvergewisserung traditionell. Wie war denn die Atmosphäre? Wie sind die aus dem Treffen rausgekommen?
Ja, gut gelaunt, muss man sagen. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, sagte, das war ein sehr guter Tag. Dazu muss man wissen, man tagte ja im Kanzleramt in einem großen Konferenzsaal. Das war schon alles ziemlich steril. Es wurde auch ein Foto veröffentlicht, wo man sich das einfach gut nochmal anschauen kann. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, sagte, trotz dieser sterilen Atmosphäre:
Dennoch gab es immer wieder die schönen Kontakte, miteinander ein bisschen zu lachen.
Und das ist einfach etwas, was diese neue Regierung immer wieder betont, dass die Stimmung gut sei. Und das hören wir auch in Berlin. Also das scheint nicht nur vorgespielt zu sein, sondern da gibt es tatsächlich Vertrauen.
Das Ampelkabinett kam zu seiner ersten Klausur. Zusammen aus Berlin war das live Philipp Eckstein. Ja, die neue Regierung ist als Klimaregierung angetreten. Wir haben es eben schon angedeutet, mit einem starken grünen Juniorpartner. Spätestens bis 2038 soll der Ausstieg aus der Kohle erreicht und bis 2045 Treibhausneutralität erreicht werden. Ambitionierter als die EU-Kommission, die will 2050 als Zielmarke sehen. Im Grunde aber ziehen beide am selben Strang. Das Problem ist nur die Wahl der Mittel. Denn Brüssel ist, sagen wir mal, sehr kreativ, was da grüne Energieträger sein sollen. Nach dieser Taxonomie gilt Atomstrom als grün, weil praktisch keine CO2-Emissionen anfallen oder fast keine. Auch Gas soll als nachhaltige Energiequelle danach gelten. Aber damit beginnen die Probleme für die deutsche Klimaregierung. Beim Gas könne man ein Auge zudrücken, aber Atomstrom, das geht gar nicht. Ein fast unüberbrückbares Dilemma zu den Brüsseler Plänen, der Kommentar von Holger Beckmann.
Ernsthaft, die EU will Atomenergie in Zukunft den grünen Stempel geben, klimaneutral. Wenn es nicht so unglaublich absurd wäre, müsste man darüber lachen. Aber was die Kommission da vorhat, ist eben kein schlechter Witz, sondern traurige Wirklichkeit. Entweder da hat man in Brüssel etwas Grundlegendes gar nicht begriffen oder, und das ist wahrscheinlicher, man hat sich vor einen Karren spannen lassen. In diesem Fall vor den Karren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der unglücklicherweise gerade mitten im Wahlkampf steckt und der es sich deshalb nicht verderben will mit der Atomwirtschaft in seinem Land und nicht mit seinen Bürgerinnen und Bürgern, denen gerade in diesen Zeiten einiges an billigem Strom liegt. Der lässt sich nämlich mit den vielen französischen Kernreaktoren vergleichsweise einfach produzieren und das sogar CO2-frei. Wenn das kein sauberer Klimaschutz ist, was bitte ist es dann? Und damit das jeder glaubt, braucht Macron das grüne europäische Label. Ganz einfach. Über die verdeckten Kosten, über den Atommüll vor allem, muss man ja nicht sprechen und über die Sicherheitsrisiken schon überhaupt nicht, ist ja bisher auch immer gut gegangen, alles. So also ist das gemeint mit dem Ziel der Klimaneutralität bis zur Jahrhundertmitte in Europa. Wir bauen keine weiteren Windkraftwerke oder Sonnenkraftwerke oder suchen andere Wege nach klimaneutralen und grünen Energieträgern, sondern wir bauen wieder Kernreaktoren und haben Strom im Überfluss. Oder lassen die alten laufen, bis sie uns eines Tages womöglich doch noch um die Ohren fliegen. Lieber ein bisschen Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahlung als zu viel CO2. Dass diese EU-Kommission mit ausgerechnet der selbsternannten und obersten Klima- und Weltschützerin Ursula von der Leyen diesen Kurs mit ihren Plänen legitimieren will, das spottet wirklich jeder Beschreibung. Wenn es tatsächlich so kommt, dann wird aus von der Leyens Erzählung von der Klimaneutralität, Nachhaltigkeit, vom europäischen Green Deal nur noch eine strahlend schöne Lügengeschichte. Ja, mal schade.